Buenos dias zu einer neuen Folge im Brandschutzmilieu. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Wir haben wieder einige spannende Themen im Gepäck und ihr werdet es nicht glauben, mit dabei ist wieder Sven Gaber.
Hallo, Carsten. Boah.
So heiße ich. Wir haben uns für diese Folge ein paar eurer Inspirationen herangezogen und versucht umzusetzen und auch ein paar Ideen von uns. Es soll ja auch uns Spaß machen, nicht nur euch. Und
dann würde ich gerne wissen, welche
News kommen?
Moment, Moment. Oh, welche Idee war von mir, wenn die Ideen von uns sind, Carsten?
Ja gut, jetzt bringst du mich natürlich in Teufels Küche. Zum Beispiel Thema Nummer 1, was heute dran kommt, kam von dir. So.
Okay, alles klar.
Wir kommen lieber schnell zu den News, bevor es unangenehm wird.
Auf geht's.
News Nummer 1. Ihr habt das alle mitbekommen. Der DRV, der Deutsche Feuerwehrverband, der schon wirklich oft Teil unserer News war, hat einen neuen Präsidenten gewählt. Zur Auswahl standen 3 sehr unterschiedliche Kandidaten. Am 27. Februar 2021 wurde online eine Delegiertenversammlung abgehalten und Karl-Heinz Banse zum Präsidenten gewählt. Daraufhin gab es sehr gemischte Reaktionen, muss ich sagen. Die reichen von endlich kann sich wieder auf die Arbeit konzentriert werden und der Verband seine normale Arbeit machen und sich nicht mehr so viel um sich selbst kümmern. Die andere Reaktion war so ein bisschen eher, so funktioniere keine Aufarbeitung und unterstreiche nur den Status quo des Verbandes. So oder so, wir haben jetzt einen neuen Präsidenten und dem werden wir natürlich erstmal alle Chancen geben, so wie man das macht.
Die zweite News ist mal wieder nur ein Hinweis, aber ein guter. Es gibt ein weiteres Forschungsvorhaben der Innenministerkonferenz zusammen mit dem IBK Hoyerzberge. Das ist das Institut für Brand- und Katastrophenschutz in Hoyerzberge des Landes Sachsen-Anhalt. Und es geht um Lithium-Ionen-Akkus in der Feuerwehr. Und zwar nicht im Einsatzgeschehen oder doch auch im Einsatzgeschehen, aber nicht welche, auf die wir treffen, die irgendwie eine Gefahr darstellen, sondern die, die von der Feuerwehr verwendet werden. Zum Beispiel in Handlampen, Funkgeräten, alles, was euch jetzt einfällt. Und dabei soll zunächst ein Überblick der verwendeten Geräte gewonnen werden und ein möglicher Trend für die Zukunft abgebildet werden. Und dann davon auch ein mögliches Bild über zukünftige Probleme gesammelt werden. Denn man kann sich vorstellen, wenn die sich auf einem Feuerwehrfahrzeug vermehren und immer mehr da sind, können natürlich auch diese ein Problem für die Einsatzkräfte darstellen. Obwohl es die eigene Ausrüstung ist. Dazu gibt es einen Fragebogen, getrennt. Es gibt streng genommen 2, einen für freiwillige Feuerwehrangehörige und einen für Berufsfeuerwehrangehörige, zusammen mit Werkfeuerwehrangehörigen. Und dieser ist bis zum 31. März 2021 abrufbar. Und das IBK bittet um Beantwortung. Wir unterstützen das natürlich und verlinken euch diese Fragebögen in der Infobox.
Das waren die News und jetzt kommen wir zu Svens Thema.
Ja, von wegen. Also
ich finde es richtig gut, weil wir werden vielleicht ein bisschen ungewöhnlich starten, weil ihr noch nicht so ganz wisst, worauf wir hinaus wollen. Oder in dem Fall ich, weil ich das vorstellen darf. Auf der anderen,
ich ja? möchte sagen, dass es leicht falsch dargestellt, dass es dein Thema ist. Von mir ist der Titel, also mein Thema ist, es ist von mir ist der Titel. Wir sind nämlich bei modernen Führungsmitteln, Carsten.
Ja, das sollten wir vielleicht vorher sagen, ne? Ja, da hast du recht. Ja. Also wir wollen heute darüber reden, was uns im Einsatz unterstützen kann. Natürlich vor allen Dingen als Führungskraft. Aber damit haben wir ja auf allen Ebenen irgendwie zu tun. Gerade bei der Feuerwehr fängt ja Führung auch schon auf Truppführer, Führerinnen-Ebene an. Und was können wir dort unterstützen? Also ist das jetzt Funk? Sind das irgendwelche anderen digitalen Sachen? Das werden wir alles mit reinbringen. Es können auch psychologische Sachen sein, meiner Ansicht nach. Und bevor wir allerdings da irgendwie einsteigen, hätten wir beide spannend, und das ist nämlich das Ding von Sven, was ich eigentlich meinte, so einen kleinen wissenschaftlichen bis ist vielleicht auch ingenieurwissenschaftlichen kurzen Ansatz reinzubringen, der da unterscheidet, das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, so zwischen 3 Stufen, nämlich einmal die allgemein anerkannten Regeln der Technik, dann den Stand der Technik und den Stand der Wissenschaft und Technik. Das haben wir alle bestimmt schon mal gehört, aber so richtig, was das bedeutet und was man damit anfangen soll, wussten wir vielleicht nicht. Muss ich auch ein bisschen zugeben, dass das bei mir auch nicht mehr ganz parat war. genau deswegen haben wir gedacht, nehmen wir das hier mit rein, weil wir das im weiteren Verlauf der Folge vielleicht gebrauchen könnten für eine Diskussion. Deswegen, also die unterste Stufe dieser Ordnung, dieses Stufenkonzepts, ist quasi die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Das heißt, das sind so die üblichen Standards, die in Fachkreisen verwendet werden. Das kann man ja auf alles beziehen, ob jetzt im handwerklichen Bereich, im ingenieurwissenschaftlichen, wenn das zum Beispiel in einem Vertrag steht, dann gehe ich davon aus, dass der normale Standard, der zum Beispiel auch in Normen verhaftet ist, dass das verwendet wird. Wenn ich einen Schreiner oder Schreinerin sage, arbeite nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik, dann sollten das sein, was die meisten Fachbetriebe einsetzen würden. Der nächste Standard wäre dann der Stand der Technik. Das ist dann schon das, was machbar ist, aber sich noch nicht in der Breite durchgesetzt hat. Ja, also da können das irgendwelche neueren Materialien sein, irgendwelche fancyeren Techniken. Also Sven hat vorhin das Wort genommen, mehr so die Features, die man so dazu nehmen kann. Und da habe ich zum Beispiel ein Beispiel, dass sowas halt sich auch verändern kann. Während früher zum Beispiel so die dritte Bremsleuchte, die man so in der Heckscheibe sieht, früher eher so ein Feature war, für ein bisschen mehr Sicherheit, konnte man ein paar hundert Euro drauflegen, hat man das da drin, ist es heute halt inzwischen vorgeschrieben. Und damit ist es nicht mehr Stand der Technik, sondern allgemein anerkannte Regeln der Technik. Und insofern ist sowas auch dynamisch. Das ist vor allen Dingen bei so Vergabeverfahren ganz wichtig, weil schreibe ich in den Vertrag, ich möchte die ganzen Standards nach allgemein anerkannten Regeln der Technik oder möchte ich es nach Stand der Technik? Das wäre einfach ein Unterschied von dem, was verbaut wird und natürlich irgendwas zwischen Zeigefinger und Daumen, was Finanzielles. Das dritte ist der Stand von Wissenschaft und Technik. Und das ist quasi so qualitativ die höchste Anforderung, aber die, wo wir am wenigsten auf Normen, auf Verbreitung und auf Erfahrungswerte zurückgreifen können. Also die Wissenschaft hat da schon was formuliert, was theoretisch machbar ist, wo wir irgendwie dran forschen, was vielleicht teilweise auch projektmäßig umgesetzt wurde, was noch nicht machbar oder noch nicht in der Breite umsetzbar ist. Als Beispiel haben wir da lang kurz überlegt. Wir haben da überlegt und haben einfach mal das Beispiel autonomes Fahren genommen. Das wäre so eine Sache, das ist noch nicht in der Breite möglich, aber es gibt natürlich schon ein paar Beispiele. So, das mal so vorweg. Sven möchte was sagen.
Ich will vor allen Dingen eins ergänzen, und zwar hat Carsten damit quasi perfekt das erste Wort unseres Titels erklärt, Moderne. Und ich möchte kurz ergänzen, was das zweite Wort denn letzten Endes ist, wo es herkommt. Wir kennen es nämlich tatsächlich auch schon aus unserer Folge Personalführung oder Menschenführung in der Feuerwehr, und zwar Führungsmittel. Führungsmittel sind Teil des Führungssystems, welche durch die Feuerwehrdienstvorschrift 100 definiert werden. Und das zur Erinnerung, das Führungssystem besteht aus drei Bestandteilen, der Führungsorganisation, des Führungsvorgangs und der Führungsmittel. Und Führungsmittel sind all das, was uns beim Führen in einem Feuerwehreinsatz unterstützt. Und genau darum soll es letztens gehen. Was ist heute schon Stand der Technik im Führungsvorgang in der Feuerwehr? Welche Führungsmittel haben wir, die irgendwo dort einzugruppieren sind? Und was ist vielleicht noch Zukunftsmusik?
Schön. Und vielleicht können wir diese Einstufung jetzt immer noch so ein bisschen verwenden im Laufe der Folge. Und da komme ich dann zum Beispiel, was wären jetzt anerkannte Regeln der Technik im Feuerwehreinsatz? Da könnten wir zum Beispiel auf Feuerwehrpläne zurückgreifen. Die haben wir bei Brandmeldeanlagen immer. Haben wir normalerweise einen Übersichtsplan, da haben wir eine Übersicht über die Gefahren, über die Zugänge, wie wir einen Zugang haben, ob da eine Brandmeldeanlage drin ist, ob da eine Sprinklerzentrale ist. All diese Informationen können wir uns auf Anfahrt holen bei Brandmeldeanlagen. Also bei Gebäuden, die Brandmeldeanlagen verbaut haben, meistens Sonderbau etc. pp. Dann vielleicht würde ich dann rübergehen, oder auch Funkgeräte. Haben wir alle rauf, verwenden wir bei der Feuerwehr, hat sich durchgesetzt, ist weit verbreitet. Wir hätten dann quasi für Stand der Technik, würde ich dann sagen, gibt es viele Feuerwehren, die arbeiten dann mit Tablets zum Beispiel. Da können ganz verschiedene unterschiedliche Sachen drauf sein. Und darüber würde ich jetzt irgendwie ganz gerne auch mit Sven hier so ein bisschen in Dialog treten. Was können wir uns auf Anfahrt reinzwängen und was nicht? So. Und wie viel Information können wir überhaupt? Ein Tutor von mir, der hat mal so ein schönes Bild aufgemacht und hat gesagt, vor dem Eintreffen haben wir ein totales Informationsdefizit. Wir haben 10 Minuten, wo wir viel zu wenig wissen. Und dann treffen wir ein und plötzlich haben wir einen Informationsüberschuss, den wir kaum verarbeiten können. Da so viele Informationen und Impressionen, die auf uns einprasseln. Und das wäre jetzt quasi schön, quasi Teile davon schon auch vor dem Eintreffen zu verlagern. Und das passiert zum Beispiel, wenn wir Tablets haben und sehen, okay, wir können Google Maps oder irgendeine andere Firma aufmachen und können da schon mal reingucken, wo sind Hydranten, wie sieht das Gebäude aus, wie ist das Umfeld. Gerade wenn wir so Satellitenansichten haben, können wir vielleicht auch so ein bisschen die Bausubstanz angucken. In großen Städten kann man auch inzwischen 3D-Modelle angucken. Also was ist da, kann man irgendwie mehr sehen, ist da noch ein Geschäft drin, hat das einen Hinterhof, ein Hinterhaus. Genau, all sowas. Es gibt Feuerwehren, die haben verschiedene Apps. Also es gibt die, also kenne ich jetzt halt aus Berlin, aber hat sich halt auch, kann man auch auf andere Feuerwehren übertragen. Die Fire-App, wo man tatsächlich Zugriff auf die Feuerwehrpläne hat, wenn es welche gibt, aber auch schon verschiedene Abschnittsbildungen geben können, weil eben auf jedem Löschfahrzeug, auf jedem HLF bzw. Berlin LHF dieses Tablet drauf ist und wir dann quasi schon so Abschnittsbildungen machen können. Das wird dann synchronisiert mit den anderen und die können das sehen. Da sind dann Pläne drauf für Hydranten. Wir können das nächste Krankenhaus ansehen. Also all sowas ist drin. Ich frage mich aber, wie viel Information können wir tatsächlich auf Anfahrt uns schon reinzwängen? Hat eine Anfahrt nicht vielleicht auch einen anderen Zweck, außer nur hinkommen?
Ich glaube, dazu müsste man, also meines Erachtens, aus meiner Erfahrung raus, ein bisschen unterscheiden zwischen den Einsätzen. Die meisten Einsätze, auf die ich zurückblicken kann, sind natürlich rettungsdienstlicher Natur und vielleicht so ein bisschen FF in Hamburg, wo ich die allermeisten Einsätze gefahren bin als freiwilliger Feuerwehrmann. Man muss einfach mal gucken, auf was für einem Einsatz, zu welchem Einsatz fahre ich jetzt. Meiner Erfahrung nach, bei einer Anfahrt von 10 Minuten im Rettungsdienst habe ich als Beifahrer nicht mehr zu tun, als schon mal das Protokoll auszufüllen und das Fahrtenbuch vorzuschreiben. Das ist meistens das Einzige, was ich auf Anfahrt zu einem Rettungsdiensteinsatz mache. Das heißt, da hätte ich sehr, sehr viel Zeit, habe aber nicht die Möglichkeit, zumindest dort, wo ich jetzt gerade rettungsdienstlich unterwegs bin, ist auch ganz egal wo. Ich denke, das steht sinnbildlich für viele Kreise. Wir haben keine Unterstützung in Form von Tablets, wenn wir nicht unsere Privatgeräte benutzen. Was könnte ich mal als Beispiel, wovon könnte ich auf Anfahrt zum Rettungsdiensteinsatz profitieren? Ich könnte mir als allererstes ansehen, welche Krankenhäuser sind in welchen Fachrichtungen denn jetzt gerade offen. Das gibt es, das IVENA-System, können wir auch nochmal zukommen. Das ist ein elektronisches Verarbeitungssystem für die Zuordnung von Notfallpatienten in Krankenhäuser. Das gibt mir die Möglichkeit zu sehen, welche Krankenhäuser sind in meinem Umfeld abgemeldet, in welchen Fachrichtungen. Das heißt, ich könnte mir auf Anfahrt schon überlegen, okay, es ist möglicherweise chirurgisch, das nächste Krankenhaus ist offen, die Anfahrt wird also mit dem Patienten auf Status 7 10, 15 Minuten dauern. Oder ich weiß, es ist gerade nicht offen, dadurch verlängert sich meine Zeit um das Doppelte. Schon mal ganz nett für den Hintergrund. Ich kann mir auch angucken, das kann ich zum Beispiel hier nicht, auch nicht, wenn ich ein Tablet hätte, welche Fahrzeuge sind denn frei? Welches arztbesetzte Rettungsmittel ist denn das nächste für mich? Ist das, was ich gerade in der Wache gesehen habe, das nächste? Was relativ plausibel erscheint. Oder wenn das nicht da war, ist es frei oder wenn ich jetzt nachfordere, dauert es vielleicht länger. Das sind so Sachen, die sind nicht essentiell für den kommenden Einsatz, aber sie sind nice to know. Und als letztes kann ich mir, das mache ich tatsächlich, wenn ich es brauche, in Form von einem kleinen Buch, kann ich mir vielleicht nochmal Algorithmen ansehen. Ich kann vielleicht nochmal mögliche Medikamente nachsehen, die zum Beispiel schon draufstehen, was weiß ich, wurde irgendwas eingenommen, irgendwelche Intoxikationen, kann ich mir ansehen, welche Wirkung haben die, das könnte ich mir ansehen. Und ich könnte mir zum Beispiel den NUN-Algorithmus, das ist der Algorithmus in Niedersachsen, der für Notfallsanitäter und Notfallsanitäterinnen steht, könnte ich mir ansehen, welches Verfahren wäre denn am Einsatzort das Richtige. Ob der nun gebraucht wird, sei mal hingestellt, aber es ist mal nett zu wissen.
Und das, was Sven das quasi aus dem Rettungsdienst als SOP so gerade vorgestellt hat, als Standard Operation Procedures, oder heißen sie auch anderswo, könnte man auch eins zu eins quasi auf die Feuerwehr übertragen. Da nennt sich es meistens Standardeinsatzregeln, die dann zum Beispiel so ein taktisches Vorgehen für ein bestimmtes Stichwort schon so ein bisschen vorplanen.
Und jetzt kommt das Aber. Wenn ich mich an Feuerwehreinsätze erinnere und Anfahrt zu Feuerwehreinsätzen, dann ist da viel mehr los als auf dem Rettungswagen. Erstens, ich habe hinter mir noch eine Mannschaft sitzen. Die will was wissen. Die suchen irgendwas. Zweitens, ich habe deutlich mehr Fahrzeuge und Einsatzmittel, die irgendwie zum Einsatzort fahren. Das heißt, ich habe einen Funkverkehr. Ich habe noch eine Leitstelle, die irgendwie noch Zwischenansagen machen möchte. Und mein Einsatzort ist deutlich komplexer als der eines Rettungswagens. Also wenn wir jetzt mal vom Standardrettungseinsatz ausgehen. Ja, also das Wohnzimmer des Patienten interessiert mich in erster Linie nicht. Während Carsten schon erwähnt hat, dass ein Hydrant gesucht werden muss. Oder ich kann mir ein Satellitenbild ansehen. Und auch das Schadensmuster, das, was ich an Einsatzstelle vermute, ist deutlich komplexer, zumindest in der Koordination, als bei einem Rettungseinsatz.
Ja, und ich finde, da kommt noch dazu, dass wir ja auch oft, also man sagt immer so, ja, wir haben ja diese 10 Minuten, aber es sind ja auch nicht immer 10 Minuten. Es kann ja auch direkt um die Ecke sein. Und dann denkst du, okay, was ist denn jetzt essentiell für mich? Und da komme ich irgendwann auch an den Punkt, dass wir uns auch mental auf so einen Einsatz vorbereiten müssen. Ich finde, das ist ein Riesenunterschied, wenn ich irgendwo als Ersthelfer unterwegs bin, habe ich ein ganz anderes, egal wie schlimm das am Ende jetzt war oder ist, ist es was anderes, kurz dabei gewesen zu sein, das gesehen zu haben, aber eben diese Anfahrt zu haben, auf der ich mit einem Stichwort mich auf einen Einsatz vorbereiten kann, psychisch auch vorbereiten kann. Ne? Also, dass man so merkt, okay, vielleicht kennt ihr das, dass ihr so von euch selber so ein bisschen wisst, wie angespannt bin ich gerade und wie kann ich damit umgehen. Manche machen irgendwie Atemübungen, manche machen irgendwie kurz die Augen zu, manche verlieren sich auch so ein bisschen in Routinen, weil auch Routinen können runterfahren extrem. Also, manche strahlen auch von sich aus einfach so eine Ruhe aus und das überträgt sich auf alle. Das ist natürlich was für eine gute Führungskraft. Das hat man aber vielleicht auch nicht immer. Und manchmal hat man das auch innerlich nicht, obwohl das nach außen so scheint. Das ist natürlich fantastisch. Wobei das natürlich auch trügerisch sein kann. Ich zum Beispiel brauche, glaube ich, schon einen Moment, um mich einfach mal kurz auf mich zu konzentrieren, dann auf den Fall zu konzentrieren. Und wenn dann die Fahrt kurz ist, dann habe ich das ja doch alles, hat mich das am Ende dann fast überfordert. Auch ich habe so ein kleines Büchlein, wo nochmal so Standard-Einsatzregeln drinsteht, damit ich die nochmal während der Anfahrt kurz drüber fliegen kann. Aber ja, im Endeffekt ist die Frage, was machen wir, was machen wir nicht? Und das wird sich vielleicht auch, also wir müssen uns am Ende doch irgendwie auf unseren Führungskreislauf konzentrieren und diese ganzen Helferlein, die sind super, aber die Frage ist, fällt am Ende irgendwie was runter? Aber vielleicht kann es auch was vereinfachen. Ne? Also das ist so ein ganz schwieriges, finde ich.
Wir müssen vielleicht da noch ein bisschen unterscheiden. Du hast ja eben Tablets ins Spiel gebracht, also nehmen wir einfach mal Computer. Einsatzleiter-Wiki, Gefahrstoffdatenbanken. Das sind, oder auch Satellitenbilder. Das sind ja letzten Endes alles Führungsmittel, aus denen wir reine Informationen ziehen. Damit führen wir nicht direkt. Also aus dem Einsatzleiter-Wiki kann ich zum Beispiel irgendwas nachschlagen, was mir jetzt gerade relevant erscheint. Aus einem Gefahrstoffdatenbank kann ich mich schon mal über mögliche Gefahrstoffe an der Einsatzstelle informieren oder auf dem von mir erwähnten rettungsdienstlichen Unterstützungselementen kann man einfach sich darüber informieren, wie sieht denn die Infrastruktur, die ich zur Versorgung des Patienten langfristig brauche, in meiner Umgebung aus. Information. Du hast aber auch so etwas genannt, nehmen wir jetzt mal als Beispiel, es gibt ganz viele, ist aber auch egal, Command X, also ein Mittel, ein Führungsmittel, mit dem wir tatsächlich uns nicht nur informieren können, zum Beispiel darüber, welche Einheiten also welche Technik mit ausgerückt ist und welche Einsatzkräfte, sondern ich kann damit auch führen. Und das ist ja der zweite Schritt. Computergestützte Führung, also wo ich tatsächlich Einsatzabschnitte bilden kann und Einheiten hin und her schieben kann. Ja, also ich möchte den Tag erleben, in dem ich mein Tablet dabei habe und kriege eine Push-Up-Nachricht. Hallo ELW 1.1, Sie sind jetzt in 1, oder ELW 11.1, was auch immer, Sie sind jetzt in Einsatzabschnitt 2,
Sven, in Angriff. Ich muss dir was sagen, in Berlin könntest du das erleben.
Also, herzlich willkommen in Einsatzabschnitt 1.
Ja, tatsächlich kriegt man dann Push, dass man einem Einsatzabschnitt zugeordnet wurde. Die Frage ist ja auch, wie sinnvoll ist es, quasi das schon auf Anfahrt zu machen? Es gibt garantiert Situationen, wo es gut ist. Bei anderen weiß man ja noch gar nicht, wer ist Ersteintreffend so und dann schon. Aber ne, dass das möglich ist und dass es gut ist und dass vor allen Dingen die Möglichkeit gut ist, finde ich super. Vor allen Dingen für mich, das, was du jetzt gerade unterschrieben hast, in dem Moment, wo wir ankommen, sind wir ja dann da. Und dann brauchen wir, manchmal haben wir vielleicht nach der Erkundung schon viele Ergebnisse, aber noch nicht denen, mit denen wir was anfangen können. Stichwort Gefahrgut. Dann wissen wir irgendeine Nummer, aber wissen gar nicht, was das für ein Gefahrgut ist. Dann suchen wir das nach. Also da haben das Bundesumweltamt hat hier die GSA-App zum Beispiel. Es gibt IGS-Fire in NRW und noch anderen Ländern, glaube ich. Auch so Kartenmaterial. Es gibt unfassbar viel an Kartenmaterial. Welches nehme ich denn? Also wenn ich jetzt zum Beispiel unterirdische Verkehrsanlagen habe, dann bräuchte ich ja davon eine Karte. Auch die haben wir, aber man muss ja auch die richtige dann raussuchen. Also auch das muss man dann alles am Einsatzort. Und da haben wir ja dann, wir sind ja auch nicht alleine. Dafür haben wir ja Führungsunterstützung, nicht nur in digitaler Form, sondern auch in personeller Form, die uns da unterstützen kann, die unfassbar wichtig sind und die nicht recht wegrationalisiert werden sollten und die vor allen Dingen nicht nur Fahrer, Fahrerinnen sind. Auf gar keinen Fall.
Ich möchte, glaube ich, noch auf zwei Sachen hinweisen. Da hatten wir auch im Vorhinein schon eine kleine Diskussion für, ist eine Woche her, darum kannst du dich vielleicht mit daran erinnern. und zwar eine Sache, die hatte ich, glaube ich, in einer anderen Folge schon mal angemerkt, ist immer, ihr müsst euch darüber im Klaren sein, dass diese Informationen irgendwie eine Gültigkeit haben. Das heißt, was für eine App benutzen wir? Nehmen wir mal die GSA-App von den Bund und Ländern als Beispiel. Davon kann man ausgehen, dass die gepflegt und vernünftig ist. Ich würde zumindest davon ausgehen. Wenn man jetzt sich irgendeine App runterlädt, ist es ähnlich wie ein Buch. Ist die denn aktuell? Ist das Buch vielleicht veraltet? Gucke ich gerade die richtige Gefahrstoffnummer nach? Ne? Das ADR, die Primärquelle der UN-Nummern, wird alle 2 Jahre aktualisiert. Das heißt, hat sich da vielleicht was verändert?
Wie allgemein sind die auch gehalten? So, also das finde ich bei der GSA-App zum Beispiel mal wieder, die sind halt für ganz breite Zielgruppen gedacht und bei Feuerwehr suchst du und suchst du aus einem Wust an Informationen. Es ist super viel, schön viel Informationen zu haben und findest dabei die Information, die für dich relevant ist, ganz unten natürlich immer. Ja.
Genau, da komme ich gleich nochmal drauf. Das ist nämlich auch ein sehr spannender Punkt, den du da ansprichst. Aber Nummer 2, und das ist mir gerade eingefallen, als du sagtest, dass ich mir ein Objekt durch Kartenmaterial, durch Satelliten zum Beispiel von Google Maps, ich würde jetzt noch Street View und sowas mit reinbringen, aber natürlich auch sowas wie OpenStreetMaps. Wie alt ist diese Satellitenaufnahme? Na, ich fahre da hin und sehe bei Google 3D eine Baustelle und denke so, ja, alles klar, krass, da muss ich gleich mal aufpassen, ne? Was weiß ich, Baustellen, Gasdruckbehälter oder irgendwas, die jetzt sein können. Du kommst an und steht ein Haus.
Ja, auf jeden Fall.
Also ist, glaube ich, hier jetzt offensichtlich, was passiert ist in der Zwischenzeit, aber genau, das ist das Problem. Also wie alt sind diese Kartenmaterialien? Denn so wichtig sind wir dann auch nicht, dass Google uns kurz mal einen Satelliten vorbeischickt. Und das ist immer so ein bisschen, also ihr müsst diese Informationen, die ihr bekommt, immer nochmal validieren und immer nochmal abgleichen und natürlich hinterfragen.
Und ein Ding, das war fast schon eine perfekte Überleitung zu unserem nächsten Thema, mit kurz mal was vorbeischicken.
Ja, ich aber will aber noch eine Sache sagen. Ja, das sagst du
zuerst. Mir ist wichtig, dass wir, also auf mich ist mal jemand zugekommen, hatte dieses Tablet in der Hand und gesagt, das ist nicht Feuerwehr, Carsten. Und damit hat er natürlich recht. So, wir dürfen da nichts verlagern und wir müssen vor allen Dingen auch die Grenzen der Technik uns bewusst werden, dass wir, wenn wir keinen Empfang haben, dann können wir noch so viel in andere Einsatzabschnitte schieben. Es wird nicht bei anderen ankommen. Und das muss, so, und das muss natürlich die Technik irgendwie auch erstmal können, mir das rückzumelden. By the way, das geht gerade nicht raus oder es kommt nicht an. Die 2 Häkchen bei WhatsApp wären ganz praktisch. Sowas und vor allen Dingen, dass wir nicht auf unseren Geräten und in unseren Nachschlagewerken kleben. Denn am wichtigsten sind die Augen aufs Objekt, der gesunde Menschenverstand. Und das, was wir mal gelernt haben. Und trotzdem kann es ganz viel Hilfe bedeuten. Vereinfachen.
Den letzten Punkt, den ich hier anbringen möchte, den hat Carsten eigentlich auch schon eingeleitet. Und zwar sind alle Führungsmittel, die irgendwie unterstützen sollen, immer irgendwie designt. Gehen wir mal kurz zurück. Das ADR, das ist also die Primärquelle, in der die UN-Nummern drinstehen. Das heißt, dort könnt ihr 100% sicher sein, das ist echt. Das Ding ist, was will ich meinen, so 15, 20 Zentimeter dick und die Seiten sind qualitativ so wie die von diesen Gesangsbüchern in der Kirche. Das heißt, unfassbar dünn. Das sind tausende von Seiten. Und da drin werdet ihr im Einsatz in 15 Minuten erst etwas finden, je nachdem, wie geübt ihr seid. Aber dort sind alle Informationen. Niemand hat euch Informationen vorenthalten und vorher sortiert. Das ist nicht der Fall in solchen Führungsunterstützungen in Form von Softwaren. Irgendwann hat irgendein Softwareentwickler, irgendein Designer dieses Führungsmittel für euch designt. Er hat entschieden, welche Farbe es hat, er hat entschieden, welche Schriftgröße es ist, er hat entschieden, wo was ist, welche Bilder werden gezeigt, welche Informationen werden visualisiert, welche Informationen werden schriftlich dargestellt und welche Informationen sind gar nicht vorhanden. Dann wurde diese App irgendwann konfiguriert, sie wurde für eure Organisation nutzbar gemacht und eingestellt. Und dann kommt hinzu, dass ein Leitstellendisponent oder irgendein Einsatzleiter oder irgendjemand euch noch Informationen zugeteilt hat. Das heißt, die Informationen, die ihr am Ende vor euch stehen habt, in einem Computer, in einem Smartphone oder in einem Tablet, wurde irgendwann sortiert, visualisiert und designt. Das heißt, ihr seht nicht die Primärquelle. Ihr seht vorgefertigt und vorbearbeitete Informationen. Und daran könnt ihr in dem Moment nichts ändern, das ist auch nicht euer Problem. Das Problem ist vor dem Einsatz. Wie baue ich denn dieses Führungsmittel auf? Das ist nicht eine Alarmdepesche, auf der alles draufsteht, sondern es ist vorsortiert und es ist designed. Und wer entscheidet vor einem Einsatz, bevor er überhaupt weiß, was passieren wird, welche Information wie dargestellt wird? Natürlich gibt es anerkannte Regeln, wie zum Beispiel den Gefahrgutdiamanten oder ähnliches oder einfach bestimmte Sachen, die wir einfach schön darstellen können, auf die wir uns geeinigt haben. Aber dennoch ist es eine Entscheidung, die getroffen werden muss, die einen sehr, sehr großen Einfluss hat. Und darüber sollten wir uns bewusst sein, dass wir nicht einfach nur irgendwelche schön aussehenden Apps haben, sondern dass diese Apps einen großen Einfluss auf unseren späteren Einsatzablauf haben werden. Denn sie entscheiden darüber, wie ich informiert werde.
Das, finde ich, geht schon bei so Alarmdepeschen, weil du es angesprochen hast, los. Ne? Wer entscheidet, was von dem langen Gespräch zwischen Leitstelle und Anrufer, Anruferin auf diese Alarmdepesche kommt? Dann wird einkategorisiert und ist klar, dass nicht das ganze Gespräch da abgedruckt wird. Und manchmal sitzt du aber davor und denkst, hä? So, und genau, das ist irgendwie, ja, das kann man optimieren, perfektionieren und da muss man vor allen Dingen aber auch viel Qualitätsmanagement dransetzen, viel Reflexion machen, dass das irgendwie mit der Zeit immer besser wird. Wir lernen alle, lernen eine Organisation, sehr wichtig. Willst du dazu noch was sagen? Nein, okay, sehr gut.
Wir kommen zu einem Thema, von dem wir wahrscheinlich alle vor 10 Jahren nicht geglaubt haben, dass es ein Thema wird.
Und das, aber das ist, glaube ich, die meisten beste, von euch gewünscht wurde.
Ich glaube schon, ja. Es tut uns leid, dass wir eine ganze Folge drüber gemacht haben. nein, es ist ein Thema, was, glaube ich, sinnbildlich für Stand der Technik beziehungsweise früher Stand der Wissenschaft steht. Es sind nämlich die UAVs, die Unmanned Aerial Vehicles oder auch umgangssprachlich Drohnen genannt. Rhetorische Pause. Ja, wir wollen natürlich als Führungsmittel die Drohnen einmal besprechen. Der eine oder andere hat es vielleicht gesehen, wir haben auch auf Twitter und Instagram dazu ein bisschen was gefragt, kommen wir auch noch zu. Es war auch etwas, was wir ausprobieren wollten, vor einer Folge mal mit euch zu interagieren, mehr als nur die E-Mails, die wir zahlreich kriegen. Und wir wollen im Folgenden einmal tatsächlich ganz explizit über Drohnen sprechen. Und gleich vorweg, ja, wir glauben und sind davon überzeugt, dass Drohnen zu Führungsmitteln gehören. Warum? Kommen wir noch drauf. Drohnen sind vor allen Dingen ein Thema, weil sie mittlerweile für sehr wenig Geld verfügbar sind. Natürlich relativ gesehen, aber so eine kleine Drohne für einen Heimbereich, ich habe gerade mal geguckt, 40 Euro. Ich glaube, jeder war schon mal in der Versuchung, eine Drohne zu kaufen. Also jeder, der sich ein bisschen mit Technik auskennt, hat schon darüber nachgedacht, sich eine Drohne zu kaufen oder hat es einfach durchgezogen, weil er nicht so feige ist wie ich. Und wir haben uns vor allen Dingen bei der Ausarbeitung an einen Artikel von Franz Petter, erschienen in der Kolhammer Brandschutz 3/2021, gehalten. Da wir natürlich nicht die unfassbaren Drohnenexperten sind und wir wollen uns auch nicht zu denen berufen. Darum werdet ihr, solltet ihr den Artikel gelesen haben, viel hier drin wiederfinden. Solltet ihr nicht gelesen haben, bitte tut das, ist ein schöner Artikel. Auch die Namen verlinken wir in der Infobox, ist eine Paywall vor. Ja, vor allen Dingen ist etwas dieses Jahr anders, denn seit dem 1. Januar 2021 gibt es die EU-Drohnenverordnung. Das war auch wichtig, dadurch, dass die mittlerweile sehr einfach und schnell verfügbar sind, die natürlich auch überall aufgetaucht sind. Und dann musste man sich mal drüber Gedanken machen, was ist denn eigentlich, wenn so eine Drohne in die Luft geht und startet? Wer haftet? Was sind das für Drohnen? Wie können wir die klassifizieren? Und genau das macht diese EU-Drohnenverordnung. Und sie definiert vor allen Dingen als allererstes, und damit möchte ich einsteigen, definiert sie Gewichtsklassen. Und von diesen Gewichtsklassen ist die Gesetzgebung am Ende auch abhängig. Und das ist, glaube ich, auch das, was ausschlaggebend am Ende dafür sein wird, wie denn eine Drohne im Feuerwehreinsatz eingebunden werden kann. Insgesamt definiert die Drohnenverordnung 4 Kategorien, jeweils mit einem C gekennzeichnet, also C1 bis C4. Und die kleinsten, die C1, die C2-Drohnen, die C1-Drohne mit unter 250 Gramm Gesamtgewicht und die C2-Drohne mit 900 Gramm Gesamtgewicht. Das ist so die Kategorie A1, nennt sie sich. Und damit ist, das ist, glaube ich, so das Wichtigste, der Flug über Personen möglich. Das heißt, eine Drohne unter 900 Gramm darf ich einsetzen und damit über Personen drüber fliegen. Natürlich haftet man am Ende noch, wenn das Ding runterkommt und mir auf den Kopf fällt, ist offensichtlich. Aber das ist so das, was diese Drohnen ausmacht. Oft spricht man in diesen Gewichtsbereichen auch von Mini-Drohnen, weil sie wirklich nicht viel wiegen, nicht sonderlich groß sind. Aber Spoiler Alert, man kann auch nicht so viel dranhängen. Dann kommen die C2-Drohnen, die wiegen dann unter 4 Kilogramm. Das sind dann Drohnen, die in der Nähe von Personen eingesetzt werden dürfen. Die letzten, die ganz großen Drohnen, C3 und C4, der Unterschied zwischen C3 und C4 und ist nur softwarebedingt, die sind dann allerdings unter 25 Kilogramm und damit darf ich nur weit entfernt von Personen rumfliegen. Ich denke, es ist offensichtlich, warum. Wenn so eine 4-Kilo-Drohne auf mich runterkommt, ist es was anderes und wird deutlich schwerere Verletzungen nach sich ziehen als deutlich kleinere Drohnen. Danach, wenn wir diese Gewichtsklassen lassen, befinden wir uns in einem anderen Betriebsrisiko und damit gehen wir dann nicht mehr in den privat verwendbaren Bereich. Ja, wir sind mit diesen C1 bis C4 Drohnen im sogenannten Open-Betriebsbereich, in dem das Risiko als begrenzt betrachtet wird und da existieren dann lediglich Auflagen wie zum Beispiel Drohnenführerscheine oder irgendwelche Betriebserlaubnisse und Registrierungen, anders als in den Kategorien darüber. Grundsätzlich ist die maximale Flughöhe 120 Meter über Grund, nicht über Meeresspiegel, sondern über Grund. Das heißt, die wurde auch mit der Drohnenverordnung um 20 Meter angehoben, vorher waren es 100 Meter. Ja, man kann sich das am Gewicht schon herleiten. Grundsätzlich variiert diese Größe. Die kleinsten Drohnen, die man auch relativ schnell findet, passen in ein Handschuhfach, zum Beispiel von einem Feuerwehrfahrzeug. Und die größeren Drohnen, die sind natürlich dann auch mit einer gewissen Vorlaufzeit erst einsetzbar, da sie zusammengebaut werden müssen oder ähnliches. Wir möchten hier tatsächlich auch nochmal auf ein kleines Projekt hinweisen. Auch das habe ich aus dem Artikel erst gehört. Und zwar ist das das Projekt Mini-Drohnen. Das Ganze ist ein Ansatz, um erstmal herauszufinden, was kann ich denn mit Drohnen eigentlich machen? Es ist nämlich noch nicht wirklich ergründet, welche Einsatzmöglichkeiten ich mit Drohnen, zum Beispiel im Feuerwehreinsatz, überhaupt habe. Wir können uns alle viel vorstellen, aber es gibt sehr wenig Erfahrung damit. Und dafür gibt es ein Projekt, das das Ganze einmal sammelt und aufarbeitet, was denn alles möglich ist, um darauf aufbauen, vielleicht auch mal sich dann zu überlegen, was können wir denn wirklich machen und was ist eigentlich nur ein bisschen zu viel fantasiert. Im Feuerwehrbereich, um so ein bisschen diese Überleitung zu machen, ist vor allen Dingen relevant, dass das BBK, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, gemeinsame Regeln für diesen Einsatz der Drohnen erarbeitet hat und mittlerweile auch online gestellt hat. Auch die könnt ihr euch mal ansehen. Das heißt, wenn ihr euch dafür interessiert, wie ihr eine Drohne einsetzen könntet oder könnt, dann schaut da einmal vorbei. Das dient einfach dazu, dass nicht jede Kommune am Ende selbst eine Idee davon entwickelt, wie sie Drohnen nutzt. Und so, dass wir irgendwann vielleicht einmal dahin kommen, dass wir eine gemeinsame Regel in ganz Deutschland für den Einsatz von Drohnen im Feuerwehreinsatz haben. Aber genug von meinem typischen Gesetzestext.
Krass. Mega interessant, Sven, danke
für diesen kleinen
Vortrag, weil ich habe es mir vorher auch noch gar nicht so zu. Ja, und wieder sind wir beim BBK, was versucht, Standards zu entwickeln, sehr cool. Ich würde kurz, was können dann Drohnen überhaupt so leisten? Wir alle haben, wenn wir an Drohnen denken, glaube ich, dieses Summen im Kopf und irgendwo ist eine Kamera. Dabei können Drohnen so viel mehr. Feuerwehreinsatz, gut, ist die Kamera an sich schon mal echt spannend, irgendwie eine 360-Grad-Sicht zu haben, vielleicht von oben drüber zu gucken, von einer anderen Perspektive zu gucken, schnell irgendwo hinzufliegen. Wir können vielleicht auch irgendwo reinfliegen, wo wir vielleicht gar nicht reingehen würden. Wir können zum Beispiel, also das ist alles so, dass der Bereich Überwachung, Kontrolle, Datenbeschaffung, ja, wir können Kameras, wir können auch Wärmebildkameras da drauf bauen. Die Idee ist auch zum Beispiel sowas wie Warnen, Suchen und Beschallung. Da sind wir zum Beispiel bei Lautsprechern. Man könnte sich vorstellen, an einer Drohne Lautsprecher ranzuhängen, darüber irgendeine Durchsage zu machen, irgendwo hinzufliegen, mit jemandem zu kommunizieren. Die weitere Idee ist, statt Kameras oder Lautsprecher dort Scheinwerfer anzubringen, also für Beleuchtung zu sorgen. Und auch ein Anwendungsbereich könnte sein, Messgeräte, dass wir Teststreifen, Kampfstoffnachweise, Lasertechnik, Temperatur, aber auch kleinere Messgeräte im CBN-Bereich da irgendwo hinbringen, dass da kein Mensch hingehen muss, sondern dass eben die Drohne macht. Ja? Also so ein bisschen abgeguckt, vielleicht auch so bei der Robotik, wo wir sagen, okay, da fährt ein Roboter vor, warum nicht auch eine Drohne? Gerade wenn wir auch so von Schadstoffausbreitungen mit Wolken oder so sprechen, würden wir da ja gar nicht händisch oder ohne Drehleiter oder so hinkommen. Wir könnten auch über Transport nachdenken. All das ist ja vielleicht auch so aus dem privaten Sektor, so Transportdrohnen. Wie wär's, wenn unser Paket mit Drohne vor der Tür abgeliefert wird? All sowas kann natürlich auch Energie, also Akkus, Powerbanks, Medikamente sein. Man könnte darüber nachdenken, quasi eine Repeater-Funktion machen, das quasi in der IOK-Technik einzusetzen, Informations- und Kommunikationstechnik, dass wir quasi WLAN darüber aufbauen. Das ist ja mal so ein Ding. Wir brauchen einen großen Einsatzleitwagen, um große Antennen aufzubauen, damit wir WLAN-Funk haben, vor Ort haben. Warum nicht eine Repeater-Funktion, ein HRT oder sowas, also ein Funkgerät oder ein anderer Form von Gateway-Repeater, oben in die Luft zu hängen? Das ist funktechnisch ziemlich perfekt, weil man da auch an Interferenzen und so denken muss, aber finde ich einen spannenden Punkt. Und Energieversorgung?
Okay. Ja, ich habe auch stutzig geguckt.
Den Punkt verstehe ich gerade nicht.
Nun, Energieversorgung, erst einmal kann man, um jetzt hier mal wieder ein bisschen zu klugscheißern, Energie hat nicht nur die Form der elektrischen Energie, zum Beispiel gibt es auch Wärmeenergie, Carsten, ja, auch,
okay,
auch Menschen.
Ich stelle mir so einen dampfenden Topf vor.
Ja, ist eine Suppe. Nein, vor allen Dingen sowas wie Powerbanks oder ähnliches. Also das geht so mehr Richtung Transport. Wenn wir uns große Einsatzlagen vorstellen, in denen unsere Einsatzkräfte sehr weit voneinander entfernt ist, könnte man zum Beispiel Powerbanks transportieren und so für eine Energieversorgung an abgelegenen Orten sorgen oder natürlich was auch immer dran hängen. Ja,
ja. Du hattest vorhin noch so gesagt, über Löschen reden wir jetzt nicht.
Ja, mein Gott.
Also weil das ist ja schon so ein, also gerade wenn wir Robotik reden, dann war ja immer so, oh, Löschroboter. Aber ja, wie stellt man sich das schon vor? Also ich stelle mir gerade so einen fliegenden Feuerlöscher
ja,
vor.
Ja, ich möchte wirklich jetzt nicht der Spielverderber sein oder derjenige, der sagt, mein Horizont ist so begrenzt, ich kann mir das nicht vorstellen. Wir können das uns alle vorstellen, aber lasst uns bitte mal Schritt nach Schritt machen. Meinetwegen können wir eines Tages irgendwie mit Drohnen löschen. Ja, aber darüber reden wir heute nicht. Wir haben gerade erst angefangen, uns mit Drohnen zu beschäftigen und dann müssen wir nicht irgendwelche Feuerwehrschläuche an Drohnen hängen und gucken, was dann passiert.
Okay, ein kleiner Hinweis von Sven, finde ich gut. Viele sind ja immer noch so bei dem Punkt, Drohnen, das ist doch Spielerei, macht nur Krach, ist voll Wetter und so. Trotzdem sammeln ja viele Leute so die Erfahrung mit der Zeit und es wird immer besser und immer spannender. Und genau, dieser Artikel, der da zeigt, hey, es lohnt sich darüber nachzudenken. Und Innovation in der Feuerwehr fängt, glaube ich, fast immer so an, dass irgendjemand sagt, ist doch Spielerei.
Ja, ich denke auch. Vor allen Dingen, wenn man erstmal anfängt, sich damit tatsächlich zu beschäftigen und mal ein bisschen brainstormt, was man eigentlich alles machen kann. Das wollen das auch gleich mal ein bisschen tun, aber wenn man sich mal drüber Gedanken macht, was man alles machen kann, dann kommt man mindestens zu dem Punkt, das sollten wir vielleicht mal bedenken. Oder das sollten wir vielleicht mal ausprobieren.
Genau, und bei dem Punkt ausprobieren bin ich ja. Ich bin gar nicht, also man muss ja nicht sagen, boah, das ist jetzt der. Ich wollte niceste Shit sagen, sage ich jetzt nicht.
Ich will einfach nur eins dazu sagen. Ja, ich denke auch, dass Drohnen ein Tick Spielerei sind. Aber wie gesagt, wenn man sich ernsthaft mal darüber Gedanken macht, was man damit alles machen kann, dann ist das eine Spielerei, die wir ausprobieren sollten. Und ich will mal so sagen, es wurden schon sehr viel dövere Ideen ausprobiert.
Und was meinst du damit?
Na, das möchte ich hier nicht sagen. Nein, fangen wir doch mal an.
Fangen wir einfach an, genau. Technisch-taktische Anwendungsbereiche. Da steht übrigens taktisch-taktische Anwendungsbereiche.
Taktisch-taktische Anwendungsbereiche.
Aber ich kann ja Transferleistung erbringen. Also, dadurch, dass wir da ja oft eine Wärmebildkamera rangebaut bekommen haben, kann man damit zum Beispiel fantastisch Personensuchen machen. In Bereichen, die einsehbar sind. Die Idee war so ein bisschen, jetzt in letzter Zeit gab es ja viele so Eisunfälle, dass man das vielleicht auch im Wasser kann, hat sich eher als nicht so herauskristallisiert. Vielleicht lag das auch an der Auflösung oder muss man noch ein bisschen ausprobieren. Wie gesagt, wir haben auch einfach noch nicht viel. Wir müssen einfach ausprobieren. Das kommt on top dazu. Und wenn die Teams, die sowas machen, Bock darauf haben, engagiert sind, Sachen ausprobieren, meist haben Wärmebildkameras auch einfach eine schlechtere Auflösung. Was aber total praktisch war, mit einem normalen Kamerabild einfach zu gucken, oh, wie geht's denn der Person da vorne? Das kann man, muss man vielleicht auch so ein bisschen psychologisch, finde ich, drüber nachdenken, ob das cool ist, dass da eine Drohne hinfliegt, aber noch keiner da ist. So. Auch sowas muss man drüber nachdenken. Aber so gibt ja auch so Phasen, wo man auch über die eigenen Kräfte vielleicht gar nicht so einen Überblick hat. Und dann so ein Blick von oben, wo ist wer? Sehr praktisch. Also das habe ich sogar im Einsatz jetzt schon einmal mitbekommen und dachte so, boah, das war echt gewinnbringend. Fand ich cool. Also hätte ich vielleicht in dem Moment nicht gebraucht, aber war total cooler Hinweis. So.
Die Idee ist auch gar nicht, also so eine Kamera an Einsatzstelle ist auch gar nicht so neu, die Idee. Also es gibt schon sehr viele ELW2s oder ELW1 mit so einem Mast und einer Kamera, aber der ist halt nicht immer sonderlich hoch. Ne? Also,
oder ist halt vielleicht auch nicht da, wo man ihn braucht.
So. Genau. Also und dann, ich frage mich dabei immer so, hey, ist echt cool, dass ihr an eurem ELW2 draußen eine Kamera habt, aber was für ein Fenster hätte es auch getan. Aber wir können tatsächlich von oben viel mehr sehen und auch einen ganz anderen Blickwinkel erhaschen, als wenn wir einfach in der Horizontalen rumgucken.
Also und da gibt es ja tatsächlich auch so Einsätze, wo zum Beispiel eine Industriehalle gebrannt hat, da geht keiner rein, man kommt von der Drehleiter irgendwie, kann zwar löschen, kommt aber nicht genau drüber und dann fliegt man halt mit der Drohne dahin und sagt, ey, noch 5 Meter nach rechts, jetzt perfekt. Also genau. Sowas ist der Hammer.
Die Drehleiter sollte man natürlich jetzt auch nicht ihrer Funktion entbinden. Eine Drehleiter hat natürlich genau dieselbe Funktion. Ich kann daraus eine Vogelperspektive herstellen. Aber A, eine Drehleiter braucht immer eine gewisse Vorlaufzeit, bis sie A irgendwo ist und B aufgebaut ist. Und das Versetzen ist relativ schwer. Und ich brauche halt einen Untergrund. Ne? Also mitten in der Balachei eine Drehleiter aufbauen, würde ich auch eher vermeiden wollen. Und das ist mit einer Drohne natürlich viel schneller. Und ja, bei der Personensuche, gerade so Wasserrettung, ist mir das zum ersten Mal eingekommen. Auch wenn ich nicht viel sehe, ich sehe erstmal überhaupt was. Ich kann Uferbereiche schnell absuchen. Ich kann vielleicht auch an Uferbereichen erstmal irgendwas feststellen, was meine Suche dort konzentrieren kann. Also vielleicht finde ich Kleidungsstücke dort und sage, okay, hier müssen wir unsere Einsatzkräfte hinkoordinieren, bevor ich das anderweitig finde, kann man so deutlich viel Zeit sparen.
Es kann auch generell die Erkundung der Einsatzstelle sein. Einfach alles, was ein bisschen größeres Ausmaß hat, was ich nicht direkt einsehe. Größere Hallen vielleicht, Vegetationsbrandbekämpfung.
Genau, und alles, was sich ausbreiten kann. Ne? Also Vegetationsbrände, dann Schadstoffe, vor allen Dingen wassergebundene Schadstoffe, zum Beispiel irgendein Öl auf Wasser. Das ist immer etwas, was ich sehr schön von oben beobachten kann. Überschwemmung, wie viele Häuser, wie viele betroffenen Gebiete gibt es überhaupt? Oder sowas wie Lawinen oder ähnliches. Gerade Lawinen, ne, mit Kontrastarbeiten kann man, glaube ich, sehr viel feststellen. Wenn man dann dabei ist, dann kann man natürlich auch verschiedene Kameras benutzen. Da könnt ihr euch jedwede Einstellung überlegen. Angefangen von ganz normalen Kameras, HD, 4K, wie Carsten schon sagte, bis hin zu Wärmebildkameras oder nachts irgendwelche Infrarot-unterstützten Kameras. Hier die kleine Anmerkung und kleinen Schwenk rüber zur Technik. Umso komplexer die Kamera, desto schwerer meistens. Und darum müsst ihr dann gucken, welche Drohne kann überhaupt was. Aber jede kleine Drohne hat in der Regel irgendeine Kamerafunktion und ich kann mir etwas daraus überlegen. Natürlich kann ich Maßnahmen kontrollieren, die ich eingeleitet habe. Ja, also funktioniert, ne, nehmen wir mal wieder unser Öl, unser Mineralöl irgendwie auf Wasser. Ich habe irgendwo eine Sperre mit Absorbersperren gesetzt oder Festkörperölsperren. Kommt denn irgendwie 100 Meter den Fluss runter noch was an? Da fliege ich kurz mal hin. Du guckst mich so kritisch an, muss ich?
Nö, perfekt.
Okay. Ich weiß nicht, ob Absorbersperren.
Ich war bei Absorber und musste ein bisschen nachdenken.
Absorbersperren sind die klassischen Ölschlänge. Die heißen nur nicht Ölschlänge, sie heißen Absorbersperren. Und Festkörperölsperren sind so wirklich fette Teile, die nicht absorbieren, aber aufhalten.
Vielen Dank, Sven.
Gerne, Carsten, gerne. Immer wieder. Und ich kann also kontrollieren, passt denn das, was ich gerade tue? Geht denn die Ausbreitung als gefahrene Einsatzstelle zurück? Und kann ich denn wirklich weitermachen mit dem, was ich tue?
Es geht noch einen Schritt weiter. Wir könnten auch Einsatzvorbereitungen damit machen, ja? Also es gibt ja schon viele Karten, die 3D in großen Städten dreidimensionalisiert sind. Aber das kann man auch mit Drohnen machen. Ja? Gerade größere Objekte könnte man aus diversen Perspektiven abfotografieren oder sogar tatsächlich 3D-Modelle herstellen. Wir können verschiedene Genehmigungen mit den Genehmigungsverfahren das einarbeiten. Das ist natürlich viel wahrscheinlich davon auch Zukunftsmusik, aber irgendwo muss man halt auch mal anfangen. Wer nicht anfängt, wird das auch in Zukunft nicht haben. Wir können bei Großveranstaltungen, klassisch, müssen wir natürlich drüber nachdenken, dürfen wir darüber fliegen, können wir an der Seite, da waren wir schon an dem Punkt, aber bei Großveranstaltungen Personenstromanalysen machen. Wir können vielleicht zählen, automatisiert zählen, wie viele Leute sind da. Also was ist möglich, wo bilden sich irgendwelche Knäuel, wo ist vielleicht auch ein Unfall? Ja, Sven?
Wird übrigens schon gemacht. Ich stand auf dem Deichbrandfestival in Cuxhaven, beziehungsweise bei Cuxhaven, und da flogen regelmäßig die Drohnen über uns rüber. Also ich glaube, wir haben wahrscheinlich nur Bilder gemacht von der Bühne, aber ich möchte mir vorstellen, dass sie irgendwas Sicherheitstechnisches gemacht haben.
In der Ausbildung, das habe ich zum Beispiel schon erlebt, eine Übung gefahren, wurde von oben gefilmt, war fantastisch, so danach diesen Blick zu haben, Bild für Bild, ah, wo rennst du rum, was machst du da, was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Nein, also konstruktiver natürlich und ja, also kann extrem viel und natürlich, wo wir es alle herkennen, Medienöffentlichkeitsarbeit, Feuerwehren, das würde ich sagen, hoffentlich oder ist jedenfalls mein Wunsch, machen mehr und mehr auch professionalisierte Medien- und Öffentlichkeitsarbeit und da sind Drohnen absolut nicht mehr von wegzudenken.
Ich meine, jeder kennt die Drohnenbilder von irgendwie irgendwas und sieht immer faszinierend aus, ja? Und das ist immer toll. Also ein Feuerwehrdrehleiterkorb im Sonnenaufgang ist... Wer will da nicht zur Feuerwehr?
Der Romantiker schlecht.
Ich möchte auf den
ersten... Bums, so ungefähr so.
ja, genau, auf die Kosten. Ich möchte die mal in Relation stellen. Also einigen wir uns mal drauf, dass wir eine Drohne, die brauchbar ist, so, ihr könnt uns alle korrigieren, gerne schickt uns all eure Angebote für Drohnen, aber einigen wir uns mal drauf, dass wir bei 500 Euro eine grundsätzlich mit einer Kamera ausgestatteten, einfachen Drohne bekommen können, die wir möglicherweise im Feuerwehreinsatz benutzen können. Wie gesagt, wir sind noch nicht so weit, als dass wir da allgemeingültige Aussagen zu machen können, weil wir immer noch nicht wissen, was muss denn eine Feuerwehrdrohne eigentlich können. Darum gibt es ja diese Projekte, die das jetzt mal erfassen sollen. Aber einigen wir uns mal zum Vergleich auf 500 Euro. Denn ich möchte einen Vergleich ziehen auf den ersten Anwendungsbereich, taktischen Anwendungsbereich der Personensuche. Bei einer Personensuche, Wasserrettung zum Beispiel, wird sehr oft ein Polizeihubschrauber hinzugezogen. Sogenannte Einsatzhubschrauber der Polizei haben in dem Moment dann meistens nur die Funktion, dieses ganze Gebiet abzudecken und ja zu suchen mit Kameras, mit verschiedenen Kameras. Für diesen Vergleich nehmen wir mal zum Beispiel Personensuche, wo ein Hubschrauber der Polizei, ein Einsatzhubschrauber einfach mal kommt und nur von oben drauf guckt, das heißt nur die Vogelperspektive stellt. Dann kostet so eine Flugstunde von einem Einsatzhubschrauber, ich habe jetzt hier Daten vom Rechnungshof Baden-Württemberg aus dem Jahr 2010, kostet so ein Einsatzhubschrauber circa 2730 Euro pro Stunde. Das sind 5 Drohnen, wenn wir uns auf 500 Euro einigen. Und ja, absolut richtig, ein Einsatzhubschrauber kann viel, viel mehr als eine Drohne. Da sind auch mehr Leute drauf, die arbeiten autark, die können auch wirklich viel, viel mehr machen. Vielleicht können sie am Ende landen oder irgendwen aufnehmen oder wie auch immer. Aber wenn sie mal überlegen, wie oft ein Hubschrauber einfach nur mal drüber fliegt und irgendwas sucht, dann ist das schon ein deutlicher Unterschied. Und vor allen Dingen ist die Kommunikation auch anders. Eine Drohne, die wir vielleicht selber als Feuerwehr starten und kontrollieren, ist deutlich flexibler, als mit dem Hubschrauber zu kommunizieren und vielleicht auch ein bisschen freier einsetzbar. Eine Drohne, kleiner, kann tiefer runter und vielleicht riskiere ich mit einer Drohne auch mehr als mit einem Hubschrauber. Also hoffentlich, nicht nur vielleicht. Denn wenn jetzt meine 500-Euro-Drohne kaputt geht, ja, mein Gott, ist doof, aber vielleicht habe ich die Erkenntnis gewonnen, die jemandem das Leben rettet. Denn Hubschrauber der Polizei hat natürlich einen ganz anderen Anwendungsbereich.
Sven, kommen wir zu den Problemen. Also wir haben jetzt davon ganz schön viel geschwärmt, aber es gibt ja durchaus auch ein paar Probleme und ich habe auch gar nicht mehr so viel Zeit. Deswegen, wir wollen ja auch noch eine Diskussion machen.
Ah ja, stimmt. Der Herr muss sich fortbilden.
Der Herr muss sich fortbilden. Ich will kurz über Probleme reden. Natürlich haben wir thermische Beeinflussung der Flugeigenschaften. Sprich, wenn wir über ein Feuer fliegen, dann wird es wahrscheinlich Probleme geben, könnte es Probleme geben mit der Thermik darüber. Wir haben natürlich auch Wind- und Wettereinflüsse. Wir haben immer wieder, und das ist nicht nur bei Autos, bei E-Autos oder bei unseren Handys, Problem Akku. Wir haben unfassbar viel Energie, die wir brauchen, für den Auftrieb zu sorgen und für die Kamera und für die Energieversorgung, die wir transportieren wollen. Die Betriebszeit. Die fliegen Und kommt natürlich auf die Größe und auf das Modell an, aber nicht so lange. Ja, wir können das wechseln, aber das hat natürlich auch Einflüsse darauf, wie weit wir sie wegschicken können. Wir haben die Geräuschkulisse, das habe ich vorhin schon angesprochen, stört es vielleicht nicht auch Einsatzkräfte, habe ich bisher eher nicht so die Erfahrung gemacht und trotzdem war das so ein Punkt, den ich interessant finde. Und was ist, wenn das Ding abgelenkt wird von Störeinflüssen oder Funkkontakt verliert oder halt abstürzt? All das muss man irgendwie mit einberechnen, aber kann ja nur organisatorisch oder technische Lösungen sein.
Schnelle Ergänzung an all die Leute, die glauben, dass wir mit Personen über Drohnen reden können. Es ist ein himmelweiter Unterschied, als wenn du mit einer Drohne zu einer Person hinfliegst und sie betreuen möchtest, als wenn du mit einem Drehleiterkorb ranfährst. Ne? Also eine Drohne wird nicht als Ersatz eines Feuerwehrmanns dienen, der auf dem Drehleiterkorb mit dir redet. das läuft nicht. Also ich habe alles andere zu tun, als verletzte Person, als mich mit einer Drohne zu unterhalten.
Kommen wir zu dem Punkt, von dem wir angefangen haben. Ist es denn jetzt so, dass eine Drohne Stand der Technik ist?
Oder Stand der Wissenschaft?
Oder Stand der Wissenschaft und Technik. Und ich bin ganz klar bei dem Punkt, es ist vielleicht in dem Bereich des Machbaren, aber diese ganzen Punkte, die wir angesprochen haben, sind noch nicht in der Fläche da. Und wir sind gerade im Bereich des Ausprobierens und noch nicht in dem Bereich des tatsächlich im Einsatz manifestieren. Und deswegen würde ich sagen, es ist noch nicht Stand der Technik, es ist aber auf jeden Fall Stand der Technik und Wissenschaft.
Auf jeden
und
Fall.
Damit in dem Bereich, wir probieren aus, wir haben ganz viele Ideen und Möglichkeiten, das einzusetzen. Und wir sind jetzt dabei, Daten zu sammeln und es auszuprobieren und vielleicht dabei noch viel grandiosere Sachen zu entdecken, auf die wir noch gar nicht gekommen wären.
Genau, und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, was man zu Drohnen sagen kann. Ja, sie sind da. Ja, die soll man nicht verkennen. Ich denke, wir haben das auch hier und durch den Artikel von Franz Peter auf jeden Fall gezeigt, dass Drohnen in die Feuerwehr irgendwo gehören. Aber wir sollten uns nicht die Illusion machen, dass wir schon da sind, dass sie regelhaft zum Einsatz kommen und dass sie nicht etwas Besonderes sind. Die müssen aktuell wirklich noch evaluiert werden, was man damit überhaupt kann. Ich bin vor allen Dingen nicht davon überzeugt, dass in der Frühphase eines Einsatzes so eine Drohne irgendwie machbar ist. Ja, also wir haben Personalmangel an der Einsatzstelle, wenn es wirklich einhergeht, immer am Anfang. Und dann auch noch
jemanden abzustellen. Wenn sie irgendwann autonom sind und vor uns an der Einsatzstelle werden, wie krass wäre das, wenn...
Und jetzt gehen hier schon wieder die Pferde mit uns durch. Auf jeden Fall ist die frühe Phase des Einsatzes nicht möglich aktuell. Vor allen Dingen muss man dieses Gerät dann auch sicher führen. Eine Sache, die man allerdings auch dazu sagen muss, und das ist ein Pluspunkt letztendlich für die Drohne und den führt Franz Petter in seinem Artikel auf. Drohnen sind nicht komplexer als andere Einsatzmittel der Feuerwehr. Und das fand ich einen sehr prägnanten Satz und der auch sehr wichtig ist. Die negativen Auswirkungen eines Drohneneinsatzes halten sich in der Regel gering. Es ist also nicht bahnbrechend und überfordernd für die Feuerwehr. Nur halt zum richtigen Zeitpunkt. Und zum jetzigen Zeit muss man sich ganz klar fragen, ist eine Drohne überhaupt verfügbar? Also kriegen wir eine Drohne überhaupt hierher? Große Feuerwehren mögen damit rumexperimentieren können. Auch kleinere Feuerwehren, die motiviertes Personal und motiviertes Geld haben, können natürlich das machen. Aber in der Fläche haben wir keine Möglichkeit, wirklich schnell eine Drohne zu bekommen.
Überall. Kann das vielleicht auch auf Kreisebene sein oder. Gibt es viele Möglichkeiten. Probiert euch da aus. Seid da dran. Wir haben, oder Sven vielmehr, hat sich die Frage gestellt, wie schnell wird denn sowas genormt sein? Vielleicht sogar genormt auf einem Feuerwehrfahrzeug sein? Sven, möchtest du?
Ja, genau. Also ich wollte das mal ausprobieren. Ich habe gestern Abend auf Twitter gefragt, der Vollständigkeit halber sei das hier mal ganz zitiert. Denkt ihr, eine Drohne wird jemals DIN-Beladung auf einem Feuerwehrfahrzeug in Deutschland? Wenn ja, wann? Dann gab es vier Antwortmöglichkeiten. Die waren nein. Ja in unter 5 Jahren, ja in 5 bis 10 Jahren und ja in über 10 Jahren. Auf Twitter gab es dann 57 Stimmen, jetzt gerade 58 tatsächlich in diesem Moment. Vielen Dank schon mal für diese Beteiligung. Ich bin begeistert. Und 34,5% haben gesagt, nein, wird es nie geben. Und 8,6% waren davon überzeugt, dass ja in unter 5 Jahren, sehr optimistisch. Und der Großteil, 37,9%, waren tatsächlich ja in 5 bis 10 Jahren. Und die etwas pessimistischen Leute waren dann bei ja über 10 Jahre waren dann 20%. Also der Großteil sagt ja in 5 bis 10 Jahren. Und ich muss sagen, ich würde mich da anschließen. Ich glaube auch.
Ich habe das mal bei Instagram auch gemacht und da gleiches Bild. Mit bis zu 10 Jahren auf jeden Fall die Mehrheit.
Wir müssen uns auf jeden Fall jetzt keine Gedanken drüber machen, auf welches Fahrzeug wir die packen, ELW1. Auf jeden Fall denke ich, dass wir uns aber Gedanken darüber machen müssen, dass wir diesen Zug nicht verpassen.
MTF-Drohne, du brauchst auch ein Team für Sven. Also,
ich traue einem Führungsassistenten ziemlich viel zu. Ja.
Nein. Hat anderes zu tun.
Wenn es, wenn ein,
der fährt nicht nur Sven.
Wenn darüber ein guter Zugführer unterwegs ist, dann hat der Führungsassistent nicht so viel zu tun. Okay, es achtet schon wieder aus. Eine Sache möchte ich noch fragen.
Also.
Wir müssen uns aber auch, und das möchte ich als Letztes sagen, überlegen, wann ist ein Drohneneinsatz überzogen? Nicht jede neue Technologie gehört in einen Feuerwehreinsatz und muss überall eingebaut werden. Es gibt Feuerwehreinsätze, die brauchen keine Drohne. Ganz egal, wie gut ihr sie habt, wie viele und wie viele in eurem Handschuhfach stecken. Es gibt Feuerwehreinsätze, die brauchen sie einfach nicht und die werden sie auch in Zukunft nicht brauchen. Und
da spricht der alte Feuerwehrmann. Ja.
eine letzten Gedanken haben wir aber noch. Einen allerletzten. Und der war selbst für mich zu viel. Carsten. Die Vorausdrohne.
Da, die haben wir schon angesprochen, Sven. Aber ich sag's gerne nochmal. Ich find's mega schön, wenn wir ich hatte schon den Informationsdefizit vor Eintreffen angesprochen, wenn wir den kompensieren könnten, damit, dass eine Drohne schon vor Ort ist und ich mir ein Bild machen kann. Aber wir haben auch angesprochen, die Anfahrt, die kann man vollladen, muss man aber auch nicht vollladen.
Ja, also eine Drohne, die vor mir an einem Einsatzort da ist, das finde ich noch ein bisschen
zu fancy. Die holt er selbstständig runter.
Ja, die finde ich ein bisschen zu viel.
Aber, gucken wir mal, was kommt, ja. Sven. Ich finde es super.
Ich auch. Ich fasse einmal zusammen, damit Carsten zu seiner Fortbildung kann.
Vielen Dank.
Wir haben uns heute mit modernen Führungsmitteln auseinandergesetzt. Als allererstes haben wir einfach mal geklärt, was ist denn eigentlich modern? Also das haben wir so definiert, dass es den Stand der Wissenschaft und Technik und den Stand der Technik gibt. Dabei hat Carsten es einmal aufgedröselt und wir sind danach aber auch nochmal kurz auf die Feuerwehrdienstvorschrift 100 gegangen, wo schlussendlich definiert wird, was eigentlich ein Führungsmittel ist. Wir haben uns dann mit der Software- und auch Hardware-Lösungen auf Einsatzanfahrt unterhalten und dann später auch im Verlauf des Einsatzes. Also Tablets, Nachschlagewerke und Technik, die zum Beispiel im ELW1 verbaut ist, mit der wir Einsätze führen können, aber uns vor allen Dingen informieren können.
Wo wir übrigens ganz viel auch vergessen haben, aber das hat nichts zu bedeuten.
Wir kommen drauf zurück. Drohnen waren unser Hauptthema in dieser Folge, auf euren vermehrten Wunsch. Und wir haben uns als allererstes einmal darüber unterhalten, was eigentlich diese neue Drohnenverordnung wird. Darin haben wir uns mit den Gewichtsklassen der Drohnen auseinandergesetzt. Und danach sind wir auf technische Anwendungsbereiche gekommen, von Kameras bis hin zur Energieversorgung und Messgeräten. Danach waren wir bei technisch-taktischen Anwendungsbereichen direkt im Feuerwehreinsatz und haben ein bisschen darüber philosophiert, was eigentlich die Kosten sind und wie sie relativ zu aktuellen Kosten von Einsatzmitteln stehen. Zuletzt haben wir erst über Probleme gesprochen, die mit einem Drohneneinsatz einhergehen oder ihn vielleicht auch einschränken. Und in der Diskussion sind wir erst einmal zum Schluss gekommen, dass Drohnen zurzeit noch Stand der Wissenschaft und Technik sind. Das heißt, wir brauchen noch mehr Informationen, wir müssen uns dort ausprobieren und sie sind auf keinen Fall etwas, was man heutzutage regelhaft antreffen muss. Und zuletzt haben wir uns den Gedanken von Franz Petter aus dem Kohlheimer Brandschutzartikel angeschlossen. Wir müssen uns informieren, wir müssen sie integrieren, aber wir sind noch nicht da, wo wir vielleicht in 10 Jahren sein werden, auch eurer Meinung nach. Ja, und ihr erreicht uns übrigens, wenn ihr uns zum Beispiel Feedback oder Themenwünsche oder eure eigene Meinung zu etwas, was wir gesagt haben, schicken möchtet, immer per E-Mail unter imbrandschutzmilieu@gmail.com. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten, Informationen zu unserer Fehlerkultur und über uns auch etwas auf www.imbrandschutzmilieu.wordpress.com. Ihr erreicht Carsten auf Instagram, mich auf Twitter und ja, dort könnt ihr uns jederzeit erreichen. Ja, Carsten, damit.
Sven, es war mir eine große Freude.
Mir auch. Wieder. Ich wünsche dir viel Spaß bei deiner Fortbildung.
Ja, und danach habe ich Urlaub, ist fantastisch.
Ja, da können wir ganz viel podcasten in dem Urlaub. Finde ich super.
Da dein Privatleben. Es kam öfter mal, dass wir öfter das machen sollen, also noch öfterere Frequenz. Müssen wir leider sagen, das wird wahrscheinlich nicht möglich sein, weil wir irgendwie auch einen Qualitätsanspruch haben. Wir recherchieren, es dauert irgendwie auch alles einen Moment und es soll uns auch weiterhin und auf längere Zeit Spaß machen. Ich glaube, mit diesem einen Monat sind wir irgendwie gut bedient, aber man weiß nie.
Mal sehen. Vielleicht schaffen wir es in Carstens Urlaub noch ein bisschen.
Ihr merkt schon, ich bin das Problem.
Ab dem ersten Vierten habe ich dasselbe Problem. Naja, mach's gut, macht es gut. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns bald wieder. Hören uns bald wieder.
Bis denn.
Tschüss. Ciao.